Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von In bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf Janik aus Wien und
Moritz Moser aus Feldkirch.
Die Welt steht noch, sie steht auch noch in Österreich. Ich möchte heute eigentlich nicht über Weltpolitik und Völkerrecht sprechen. Das habe ich sehr viel in letzter Zeit. Ich würde gerne mal wieder ins noch beschauliche Österreich schauen. Moritz, was passiert eigentlich gerade in Österreich? Hast du das ein bisschen im Blick? Ganz Österreich, nicht nur Vorarlberg. Das Einzige, was ich mitbekommen habe, ist eine Art Regierungsklausur, weil die Regierung merkt, dass, wenn die Preise nicht runtergehen, sie fundamental abgewatscht werden und wir beim nächsten Mal eine Zweidrittelmehrheit für die FPÖ haben.
Ungefähr so, ja. Das ist eine gute Formulierung deinerseits. Naja, ganz Österreich soll einen niedrigeren Mehrwertsteuersatz bekommen von unter 5%, aber wie genau unter 5%, darauf haben sie sich dann offensichtlich doch noch nicht geeinigt, was ja schon etwas seltsam ist, aber okay, also man hätte ja sagen können 5%, ich glaube, den Leuten wäre das jetzt nicht schlechter verkauft worden als unter 5%, aber wir wissen nicht genau, wie unter 5% und Lebensmittel wie Eier, aber wir wissen nicht genau, welche anderen noch. Also es war schon ein bisschen eine Hauruck-Aktion, aber man hat so das Gefühl, wie du sagst, die haben gespürt, dass sie da nicht lebendig rauskommen, wenn sie jetzt wirklich nur einen günstigen Stromtarif für die Industrie präsentieren.
Und ein Punkt, das habe ich heute im Radio gehört, ich höre ja immer Radio Wien. Beste Musik aus den 80ern und 90ern, Rolf Rüdiger, das ist ein Tier, das es seit meiner Kindheit gibt.
Sehr gut, und ORF für alle.
Ja, und was auch noch dazu kommt, man ist schön im Tagesgeschehen und ein bisschen näher an den Leuten dran, so abgehoben das klingen mag. Es geht um schöne Alltagdinge wie neuer Eislaufplatz in Wien vielleicht eröffnet oder irgendwer hat einen Sturz gehabt auf Glatteis, wir haben in Wien nämlich gerade Glatteis, ganz viel Glatteis, ist auch beim Fahrradfahren nicht zu empfehlen, muss ich sagen, aus eigener Erfahrung. Und ich habe auch mitbekommen heute, dass die Regierung auch sicherstellen will, dass die Reduktion der Mehrwertsteuer auch zum Kunden kommt, weil ein Problem könnte ja sein, dass dann die Supermärkte sich denken, na passt, wenn es jetzt weniger Mehrwertsteuer gibt, dann können wir die Preise raufschrauben.
Ja, also ich nehme mal an, dass es irgendwo die 99 Cent Preise weiterhin geben wird, früher oder später zumindest. Die werden vermutlich diesen Effekt so oder so etwas verpuffen lassen. Dafür, dass er 1,2 Milliarden Euro kostet, was ich jetzt ja zumindest irgendwo mal gelesen habe. Ja, ich will es nicht ganz schlecht reden. Also wie gesagt, es ist mehr als man erwartet hätte. Das ist ja auch schon einmal ein gutes Zeichen für diese Regierung, die ja schon öfter tot gesagt wurde. Man hat was geliefert. Ich glaube auch, dass das etwas ist, das Menschen hilft, ob das jetzt so zielgerichtet ist. Ja, das ist halt in Österreich nicht so oft der Fall. Ja, ich bin gespannt, ob es einen merklichen Effekt haben will, weil es sind halt 5%. Ja, das ist bei 1,99 € jetzt nicht die Welt. Das sind nicht ganz 10 Cent.
Ich bin auch kein Ökonom. Ich weiß auch gar nicht, ich frage es mich oft, aber ich weiß auch gar nicht, was genau man machen kann. Weil eigentlich muss man ja an den großen Rädern drehen. Bürokratisierung. Ich meine, ich bin gerade ein bisschen beeinflusst, weil ich war mit meinen Studenten und Studentinnen gerade erst bei einem Besuch bei der WKO und habe da eine Zahl gehört, die mich ein wenig doch stutzig gemacht hat, weil ich es geringer eingeschätzt hätte, dass nämlich Unternehmen in Österreich so um die 20 Stunden pro Woche damit verbringen, bürokratische Dinge zu tun. Also eben nicht das, was sie eigentlich tun sollten, sondern sie müssen für den Staat Formulare ausfüllen und dergleichen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie belastbar diese Zahl ist, aber dass es in Österreich zu viel Bürokratie gibt, ich glaube, darauf kann man sich einigermaßen einigen.
Ja, zu viel Bürokratie gibt es immer. Also zeig mir ein Land, wo man sagt, wir haben zu wenig Bürokratie, das wird es nicht geben. Und ich habe mal vor einigen Jahren ein sehr nettes Interview mit dem damals aktuellen und ehemaligen Präsidenten des VWGH, Tinel und Jablona, geführt. Und ich glaube, der Tinel war es, der gesagt hat, die Verwaltung ist wie die Kirche, semper reformanda. Und das hat schon was. Also
was heißt semper reformanda?
Immer zu reformierend. Und es ändert sich ja ständig was. Man muss sich anpassen an die Zeit. Und das gilt für die Verwaltung ebenso, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr als für die Kirche und auch für die Bürokratie. Ich glaube nicht, dass die Bürokratie an sich ein Problem ist. Bürokratie ist einfach auch notwendig. Und man sieht es bei Vorkommnissen wie in Grand Montana in der Schweiz, wo man vielleicht zu wenig Bürokratie hatte. Aber man muss halt immer wieder neue Kompromisse eingehen, sich immer wieder fragen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig und vor allem Doppelgleisigkeiten entfernen. Und das sind vor allem diese Doppelgleisigkeiten, die die Leute ein bisschen aufregen, und das verstehe ich auch. Und da hat man aber auch schon einiges getan, also zum Beispiel, was die Vernetzung von Informationen betrifft. Ich kann mich erinnern, vor einigen Jahren, da habe ich, glaube einen neuen Reisepass beantragt, und da habe ich alle Dokumente, die ich hatte, Staatsbürgerschaftsnachweis, Ding Dang Dong, daher schleppen müssen. Ja, die haben sie nicht. Die liegen zwar irgendwo bereits digital vor, also dass ich österreichischer Staatsbürger bin, wissen sie zwar irgendwo, aber ich soll sie ihnen bitte noch einmal beweisen. Oder Studienabschluss. Da habe ich, glaube ich, irgendein Formular, wo man alle Fächer eintragen hat, müssen händisch wohlgemerkt, die man absolviert hat. Habe ich, glaube ich, 2 oder 3 Mal ausfüllen müssen, und einmal habe ich es nur ausfüllen müssen, weil es 2 Termine beim Sekretariat gegeben hat. Und beim ersten Termin hat man sich, glaube ich, für irgendwas angemeldet, da haben sie dieses erste Formular in der Schublade gegeben, und beim zweiten Termin hast du es noch einmal bringen müssen, damit sie es sich noch einmal anschauen und nicht das erste Formular noch einmal aus der Schublade holen müssen. Weil ich glaube, vor mir hat es irgendwer vergessen, und dann haben sie es ausnahmsweise, haben sie es dann rausgeholt aus der Schublade, weil sie hatten die Informationen ja eh schon. Sie wollten sie nur nicht jedes Mal raussuchen müssen, deshalb hast du sie 2 Mal ausfüllen müssen. Und solche Geschichten, die zehren halt an den Nerven, und da gibt's sicher immer wieder Reformbedarf, aber es hat sich auch schon was getan. Also man soll ja nicht alles schlecht reden, da ist sicher schon einiges weitergegangen, wenn auch nicht so viel wie möglich wäre.
Es ist ja auch die Weltlage im Moment äußerst undankbar.
Für Verwaltungsreformen.
Für alle Reformen, die sich selbst ernst nehmen, weil das ist halt Knochenarbeit, und ich finde, das sieht man ja gerade, ich werde nicht zu viel über die USA sprechen, aber man sieht es gerade in den USA, diesen Unterschied zwischen der Knochenarbeit damals bei Obamacare, einzelne Senatoren und andere Abgeordnete überzeugen, Kompromisse machen, manchmal faul, manchmal nicht so faul, aber wirklich etwas mit Substanz auf die Beine stellen, ist sehr anstrengend und dann auch nicht immer populär. Es ist jetzt gerade die Zeit, wo Regierungsamt, Regierungssein ein Malus ist und in der Opposition sein ein Bonus ist. Weil alle immer sagen, der Kickl sagt ja im Moment nichts. Er muss ja auch wirklich nichts sagen, weil ich glaube, er ist mittlerweile an dem Punkt, wo die Leute automatisch annehmen, dass er das sagt, was sie sich selber denken. Egal, ob er es wirklich sagt oder nicht.
Ja, und vor allem, er nutzt sich nicht ab. Das ist ja auch eine strategisch kluge Entscheidung. Wenn du dich in der Opposition abnutzt, indem du die ganze Zeit nur kritisierst, dann können dich die Leute irgendwann nicht mehr sehen und hören. Es ist also gut, einfach einmal die schlechte Stimmung gegen die Regierung arbeiten zu lassen und dann irgendwann auf der Welle zu reiten. Ja, die Frage ist, ob irgendwann einmal wieder Zeit kommt, wo Regierungsarbeit sich auszahlt. Das Problem ist halt auch, dass die wirklich dicken Bretter, die es zu bohren gilt, eben die komplexesten sind und die, wo man am wenigsten politischen Gewinn draus zieht. Ich glaube nicht, dass irgendjemand in Österreich, außer vielleicht der Georg Renner, seine Wahlentscheidung davon abhängig macht, ob eine Partei den Finanzausgleich reformiert. Es wäre aber dringend, dringend notwendig. Aber man sieht halt, es ist nichts zu gewinnen. Es ist unglaublich schwierig, es hängen sehr viele Interessen dran. Es ist ein sehr komplexes Thema und man hat nichts zu gewinnen. Und da muss man dann halt, blöd gesagt, Politik aus Leidenschaft machen und die Dinge tun, weil sie getan werden müssen und nicht, weil man Wahlen gewinnen will. Aber ja, das ist, solche Politiker sind halt dünn gesät.
Du weißt, was ich jetzt fragen will.
Ja, Frage.
Soll ich trotzdem fragen, was der Finanzausgleich ist?
Ach so, na, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Der Finanzausgleich.
Was hast du erwartet?
Ja, eigentlich nichts. Ich habe nur so Ja gesagt, weil, um wissend zu wirken. Der Finanzausgleich ist die finanzielle Auseinandersetzung zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, sprich die Umverteilung von Steuereinnahmen, von Abgabeneinnahmen insgesamt, zwischen diesen Gebietskörperschaften. Grob gesprochen.
Gebietskörperschaften finde ich auch interessant. Das ist ein schöner juristischer Begriff für Dinge, die sich territorial mehr oder weniger selbst verwalten. Weil der Staat ist ja ein großes Konvolut und er hat dann diese Einzelteile. Aber ich sehe, ich muss es den Hörern und Hörerinnen auch sagen, wenn ich sehe, was du tust, du wackelst mit dem Kopf hin und her, weil du meine Definition nicht so magst. Ich lasse dir hiermit die Bühne, mich zu korrigieren oder zu präzisieren.
Selbstverwaltung, es gibt territoriale Selbstverwaltung, das sind die Gemeinden. Die Länder und der Bund verwalten sich nicht selbst, die haben Staatlichkeit. Die Gemeinden haben keinen Anteil an der Staatlichkeit. Es sind auch keine staatlichen Behörden Gemeinden. Es ist territoriale Selbstverwaltung. Da gibt es nicht territoriale Selbstverwaltung. Das sind zum Beispiel die Kammern. Also die Kammern und Gemeinden sind eigentlich perverse Geschwister im Rahmen der Verfassung. Ja,
das sind die zwei Beispiele, die bei der WKO uns auch genannt wurden. Da habe ich auch schmunzeln müssen. Oder hatte so einen Aha-Moment, wie die Dame von der Wirtschaftskammer von Selbstverwaltung erzählt und dann als Gemeinden aufzählt, die Gemeinden als territoriale Selbstverwaltung und dann die Interessenvertretungen als eben nicht territoriale Formen der Selbstverwaltung. Aber dass sie eigentlich im selben juristischen Boot sitzen, zumindest wenn es um diese Frage geht.
Genau, und jetzt kann man natürlich fragen, und was ist jetzt der Unterschied zwischen dieser Selbstverwaltung und jetzt etwa den Ländern? Die Aufsicht. Es gibt eine Aufsicht der Ministerien über die Kammern, viel zu schlecht und marginal und ja, müsste man alles nachschärfen, aber es gibt sie und es gibt eine Aufsicht der Länder und auch des Bundes über die Gemeinden. Es gibt die Bundesgemeindeaufsicht, die dann oft von den Ländern wahrgenommen wird. Also es ist ein komplexes Thema, aber es ist so, es gibt diese staatliche Aufsicht über diese Selbstverwaltung und über die Länder gibt es keine staatliche Aufsicht, denn die Länder sind selbst Gliedstaaten. Da kann man jetzt natürlich sagen, ja, und da gibt es Gesetze, aber das ist was anderes. Der Bund übt keine Verwaltungsaufsicht über die Verwaltung der Länder aus, außer im Rahmen der mittelbaren Bundesverwaltung, aber das ist wieder ein anderes Thema. Man sieht, in Österreich kommt man immer vom Hundertsten ins Tausendste. Du darfst jetzt nicht fragen, was die mittelbare Bundesverwaltung ist, weil das haben wir, glaube ich, schon 50 Mal erklärt und ja.
Gut, dann mache ich es nicht und ich gehe davon aus, dass alle Hörerinnen und Hörer brav zuhören und mitlernen und das Wissen, das sie einmal sich angeeignet haben beim Hören, nie wieder verloren haben. Hast du gewusst, dass die WKO über 590.000 Mitgliedschaften hat?
Ja, da sind auch viele Doppelmitgliedschaften dabei und Stimmrechte in mannigfacher Form, weswegen niemand Wirtschaftskammerwahlen so wirklich versteht, was wohl auch der Sinn und Zweck derselben ist.
Und was auch spannend war, das ist nämlich bei uns passiert, meine Studenten waren bei der Wirtschaftskammer Wien. Ich habe nämlich vergessen, ihnen die Adresse zu schicken. Und das war eben der Tag, wo es besonders eisig war. Und ich komme dann an und sehe keine Studentengruppe und denke mir, entweder die sind jetzt schon reingegangen ohne mich oder sie sind bei der Wirtschaftskammer Wien und nicht bei der WKÖ, also der Wirtschaftskammer Österreich, sondern bei der Landesorganisation für Wien.
Ich stelle fest, du hast ein Talent, was diese Dinge betrifft, weil als ich zu dir kommen wollte in Wien, in die Sigmund-Freud-Uni, bin ich auch zur Sigmund-Freud-Uni gegangen, aber du hast dein Büro nicht in der Sigmund-Freud-Uni, sondern in irgendeinem Nebengebäude, das weiter draußen ist.
Nein, eigentlich weiter drinnen, weil es ist am Praterstern, aber es ist ein eigenes Gebäude oder ein eigener Stock in einem Bürohaus. Und ja, es ist auch schon öfters passiert, dass Journalisten und Journalistinnen, die zu einem Interview zu mir gekommen sind, dann auf einmal am Freudplatz waren, im zweiten Bezirk, nahe beim Prater und nicht zur LaSalle-Straße gefahren sind. Und ja, auch bei der Wirtschaftskammer kann das passieren. Ich habe einfach nicht so weit gedacht. Und die Wirtschaftskammer Wien ist sehr nah bei unserer Uni. Das heißt, die Studenten und Studentinnen haben regelmäßig die Wirtschaftskammer Wien gesehen und sich dann gedacht, das wird schon dieses große Gebäude sein, mit einem riesigen LED-Screen übrigens davor. Und sie haben da den Weg zur WKÖ auf der Wiener Hauptstraße gefunden, unweit von der Arbeiterkammer übrigens, was ich auch sehr schön finde, aber das nur als Randbemerkung. Wir waren nämlich davor, vor Weihnachten auch bei der Arbeiterkammer. Ich gebe denen das ganze Paket in meinem Kurs das politische System Österreichs. Wir gehen auch noch zur industriellen Vereinigung übrigens. Auch eine nette Randbemerkung. Bei der WKÖ war es den dortigen Vortragenden sehr wichtig, sich von der industriellen Vereinigung abzugrenzen und auch klarzustellen, dass die industriellen Vereinigung nicht Teil der Sozialpartnerschaft ist.
Der industriellen Vereinigung ist es mit Sicherheit genauso wichtig, sich von der Wirtschaftskammer abzugrenzen. Jetzt kann man sich fragen, ob die Studenten ein Opfer des Föderalismus oder deiner Verpeiltheit waren.
Eine Mischung aus beiden. Weil ich habe bis jetzt einige Exkursionen gemacht und da hat sich die Frage nie gestellt. Da habe ich in der Gruppe reingeschrieben auf Moodle, wir treffen uns in der Präsidentschaftskanzlei. Wenn man die auf Google sucht, findet man sie. Wir haben uns im Parlament getroffen, das findet man auch leicht. Bei der Arbeiterkammer ist es auch leicht, sie zu finden, nur bei der WKÖ. Und ich habe auch geschrieben WKÖ, aber die haben einfach angenommen und ich verstehe es. Ja, das war wirklich mein Fehler. Ich habe auch selber nicht so weit gedacht, dass es ganz wichtig ist zu sagen, nicht die Wirtschaftskammer Wien, nicht die Landesorganisation, sondern die Wirtschaftskammer für ganz Österreich. Also sie waren ein Opfer von mir und vom österreichischen Föderalismus.
Wobei es natürlich bei der Wirtschaftskammer besonders verwirrend ist, weil die ja 10 Organisationen hat, während die Arbeiterkammer nur 9 hat, weil bei der Arbeiterkammer ist es so, dass die Arbeiterkammer Wien gleichzeitig die Funktion der Bundesarbeitskammer einnimmt. Das heißt, da gibt es keine separate 10. Dachorganisation wie bei der WKO und der WKÖ.
Ich finde 10 aber trotzdem sinnvoller vom Denken her, weil dann hast du 9 Bundesländer
Wirtschaftskammer
und einmal
auch.
Für alles. Ja. Es gibt auch übrigens 93 Fachverbände und 500 Fachgruppen in den einzelnen Fachorganisationen.
Und wie viele Sparten?
Das weiß ich nicht, das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Da müsste ich schauen in den PowerPoint-Folien, die man mir netterweise auch zukommen hat lassen.
Ja.
Wir haben sehr viel über die WKO/WKÖ gelernt und auch sehr spannend finde ich ja den Unterschied WKO/WKÖ.
Ja, auch das ist wichtig.
Vielleicht ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, Sozialpartnerschaft. Ich weiß nicht, ob ich selber das gut erklären kann oder gut erklärt habe. Weil, das war auch Thema bei unserem Besuch, sowohl bei der Arbeiterkammer als auch bei der WKÖ. Beide haben das Wort öfters verwendet. Ich habe auch den Artikel im Handbuch des politischen Systems in Österreich meinen Studenten und Studentinnen zur Verfügung gestellt. Ich werde das auch in die Shownotes packen, weil das ist ein Open Access Buch. Also ein Buch, das kann man gratis runterladen. Da gibt es auch ein Kapitel zum System der Sozialpartnerschaft. Ich hoffe, man kann es gratis runterladen. Ich muss nochmal schauen. Jedenfalls gibt es da auch ein Kapitel zur Sozialpartnerschaft. Ich versuche sie aufs Kürzeste heruntergebrochen zusammenzufassen als eine Art Parallel, vielleicht nicht Regierung, aber politisches Parallelsystem, wo man ein wenig weniger tagesaktuellen politischen Druck hat und deswegen eher konsensual orientiert agieren kann und den Ausgleich suchen kann zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und das Wichtigste oder das vielleicht wichtigste oder eines der wichtigsten Ziele dabei ist Unzufriedenheit zu vermeiden auf Arbeitnehmerseite, weil das wiederum in Streik münden könnte, was auch den Arbeitgebern wichtig ist, weil Streik ist schlecht für das wirtschaftliche Klima und allgemein für den Standort Österreich.
Das hast du sehr schön umschrieben, ja. Die Frage ist halt, wie man es rechtlich festmacht, denn Sozialpartnerschaft ist ein sehr politischer Begriff. Und man kann jetzt sagen, alle, die Kollektivverträge verhandeln, sind Sozialpartner, dann gehört die industriellen Vereinigung rechtlich nicht dazu. De facto redet sie natürlich schon mit. Dann hast du natürlich auch wieder Geschichten, wo dann die Sozialpartnerschaft mit der Regierung sprechen, weil sie vielleicht ein gemeinsames Anliegen haben. Also Sozialpartnerschaft ist ein sehr flexibler Begriff, der immer davon abhängt, in welcher Situation sie gerade tätig wird. Es gibt jetzt keine Mitgliedschaftskarte für die Sozialpartnerschaft. Auch der ÖGB ist ja genauso wie die industriellen Vereinigung ein Verein und ist aber kollektivvertragsfähig, weil er ein sehr großer Verein ist. Da hat man das gesetzlich genauso geregelt, dass das nur auf den ÖGB zutrifft. Die Arbeiterkammer wiederum verhandelt eigentlich nicht. Das macht der ÖGB für sie. Also es ist kompliziert.
Diese Konstruktion mit dem ÖGB als Kollektivvertragspartner finde ich auch spannend, weil in meinem Kopf ist der ÖGB, also der Österreichische Gewerkschaftsbund, eigentlich formal gesehen nur ein Verein, nur ein sehr mächtiger und großer Verein. Aber am Ende des Tages ist er eigentlich ein Verein.
Ja.
Mit Spezialrechten.
Okay.
Spezialvorrechten, weil er kollektivvertragsfähig ist. Kollektivvertrag vielleicht auch für manche. Ich glaube, du kannst das besser erklären als ich, sonst probiere es ich.
Ein Kollektivvertrag ist quasi ein arbeitsrechtliches Rahmengebilde rund um eine Sparte im Handel, in der Industrie und so weiter. Also man stelle sich vor, es gibt Handelsunternehmen, die haben einen Handelskollektivvertrag. Das heißt, da sind Mindeststandards drinnen geregelt, auf die sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer geeinigt haben. Und wenn da Vertreter von Unternehmen einer gewissen Größe zusammenkommen und sich auf diese Mindeststandards einigen, sind auch alle anderen verpflichtet, das einzuhalten. Also selbst wenn sie jetzt da nicht am Verhandlungstisch gesessen sind. Das ist der Kollektivvertrag, damit da niemand unterbietet oder drunter durchtaucht und so weiter und so fort. Da zum Beispiel 13., 14. Gehalt ist in der Regel kollektivvertraglich geregelt. das wissen wenige, also da gibt's kein Gesetz dafür, außer man hat das geändert, aber ich glaube nicht. Bin schon lang von der Uni weg. Ich glaube, das hätte ich mitbekommen. Jedenfalls war das lange das große Beispiel der Dinge, von denen jeder für selbstverständlich nimmt, die aber eigentlich nur eine kollektivvertragliche Basis haben.
Naja, nur so ein Kollektivvertrag ist ja auch ein Mindeststandard. Also man müsste dann auch, um das 13. und 14. Monatsgehalt abzuschaffen, sämtliche Kollektivverträge, in denen das verbrieft ist, abändern. Möglich ist es, aber es wäre eine Heidenarbeit.
Man kann sie auch kündigen.
Die Kollektivverträge meinst du?
Ja, also es gibt ja auch Journalisten-Kollektivverträge zum Beispiel, die früher ja sehr rosig waren, weil es im Journalismus einmal ein goldenes Zeitalter gegeben hat, wo man Inserate abgelehnt hat, weil man keinen Platz mehr in der Zeitschrift hatte. Und damals haben die Journalisten sich ein 15. Gehalt herausverhandelt und in alten Journalisten Verträgen ist das teilweise auch noch drinnen. Die jüngeren Kollegen, zu denen leider auch ich zähle, können davon eher nur träumen.
Dafür hast du noch eine höhere Lebenserwartung. Damit kannst du dich trösten vielleicht ein bisschen.
Vor allem
ich habe letztens auch mit den Studenten und Studentinnen durchbesprochen, die erwartete Lebenserwartung. Also wie lange man noch hat, nicht wie lange man insgesamt hat, sondern da gibt es ja diesen wunderbaren Rechner, da kann man sich anschauen. Wir haben das nämlich aus Anlass der Nachricht uns angesehen, dass der Richter, der für das Verfahren zuständig ist in den USA gegen Maduro, 92 Jahre alt ist. Und dann haben wir uns angesehen, wenn er Österreicher wäre, wie lange er noch statistisch hätte. Ich glaube, es waren 3,58 Jahre. Also wenn jetzt jemand in Österreich 92 ist, dann gibt man ihm statistisch noch 3,58 Jahre. Weil man bekommt, je älter man wird, immer ein bisschen Lebenszeit dazu.
Ja, ich habe mir das lustigerweise beim Statistikrechner der Statistik Austria vor einem Monat auch einmal angeschaut und habe herausgefunden, dass ich, glaube ich, im Dezember heuer Halbzeit habe. Statistisch.
Also du hast jetzt wirklich eine Midlife-Crisis.
Ja, ich kann mir jetzt ein Motorrad kaufen. Aber wie du richtig sagst, ich habe ein...
Nein, bitte nicht. Nicht mal im Spaß.
Ich hab tatsächlich eine höhere Lebenserwartung, vor allem als ältere Journalisten, weil ich erstens nicht rauche und zweitens mich nicht täglich niederküble. Das ist jetzt ein böses Stereotyp, aber ja, sehr viele Journalisten älterer Generation waren sehr starke Raucher. Also vor allem, wenn man dann den älteren Kollegen zuhört, dass da volle Aschenbecher durch die Redaktion geflogen sind, wenn man diskutiert hat, da ist es dann schon wilder zugangen. Oder man hat am Nachmittag Whisky getrunken, das finde ich schon fast wieder ein bisschen sympathischer. Aber man darf ja nicht in den Alkoholismus abgleiten, denn der Journalismus ist ein Kontaktberuf und daher besonders Alkoholismus gefährdet.
Aber gleichzeitig kann der Journalismus schon noch ein Mittel sein? Nein, jetzt wollte ich es umdrehen. Ich wollte sagen, das werde ich auch nicht schneiden, dass der Journalismus ein Mittel sein kann, um den Alkoholismus zu fördern. Ich meine es natürlich umgekehrt, dass der Alkoholismus den Journalismus fördern kann, weil man vielleicht das ein oder andere Geheimnis verraten bekommt, wenn man sich gemeinsam andrangelt.
Das ist eine gute Möglichkeit. Der Journalismus als Mittel und der Alkohol als Lösung.
Vielleicht ein kurzer Zwischenkommentar dazu, weil du vorhin Mitgliedschaft gesagt hast. Das war auch auf einer Slide bei der Präsentation, die wir bei der WKÖ bekommen haben, der Unterschied zwischen einer Kammer und einem Verein. Und da war Ihnen ganz wichtig, kurz das Thema Pflichtmitgliedschaft anzusprechen und schon auch die Vorteile der Pflichtmitgliedschaft herauszustreichen. Nämlich, gemeinsam ist man stärker und wenn eben alle Unternehmer vereint unter einem Dach sind, sind sie stärker, als wenn sie nur wie in einem Verein freiwillig austreten können und eben deswegen nur weniger sind. Und das finde ich aber schon eine interessante Tangente. Das habe ich aber schon früher gehört, nicht bei der WKÖ jetzt, bevor du mich bezichtigst der WKÖ-Propaganda. Was ich interessant finde und eben schon öfter gehört habe, ist, dass dadurch die WKÖ oft stärker ist als die Vertreter von Arbeitgebern oder aus der Wirtschaft aus größeren Ländern. Einfach, weil die mehr Ressourcen zur Verfügung haben. Also, dass wir über die WKÖ bei Verhandlungen oft überproportional stark sind, zumindest die Unternehmer, einfach weil sie mehr Finanzen und sonstige Ressourcen zur Verfügung haben, um zu lobbyieren beispielsweise, um Gegenvorschläge zu machen bei Richtlinien, wenn auf EU-Ebene was diskutiert wird. Also das ist so gesehen überproportional, wenn man sich die Größe von Österreich anschaut, stark vertreten sind oder gutes Lobbying, und ich meine das jetzt gar nicht negativ Lobbying, sondern einfach allgemein, du willst halt deine Interessen durchsetzen, dass das schon ein bisschen besser funktioniert, als wenn du jetzt ein Land hast, wo das keine Pflichtmitgliedschaft ist, wo einfach die Vertreter und die Arbeitgeberverbände und dergleichen in Summe weniger Ressourcen haben. Ich möchte jetzt nicht der Pflichtmitgliedschaft das Wort reden, aber ich finde es einen interessanten Aspekt, weil ich immer denke an die Neutralität, wenn es um Beispiele geht, wo Österreich während des Kalten Krieges eben damals, eine überproportional große Rolle gespielt hat, weil man immer gesagt hat, wir sind neutral, alle können zu uns kommen. Und das ist anscheinend ein anderer Bereich, wo wir überproportional groß sein können, weil die Wirtschaftskammer überproportional im Verhältnis zu anderen Ländern der ähnlichen oder der gleichen wirtschaftlichen Größe viel Ressourcen haben bei der Arbeitgeber- und wahrscheinlich auch bei der Arbeitnehmervertretung.
Bist du mit dem Herrn Ruck verwandt?
Wer ist das? Welchen?
Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien.
Ach so.
Dessen Familie wahrscheinlich ganz intensiv an diesen Verhandlungen teilnimmt. Na, Scherz beiseite. Natürlich hat die Pflichtmitgliedschaft Vor- und Nachteile. Als ORFler tue ich mir vielleicht schwer, grundsätzlich gegen Pflichtmitgliedschaften und Pflichtbeiträge zu sein. Wer mich kennt und schon frühere Podcast-Folgen gehört hat, bevor ich beim ORF war, ich war nie ein kompletter Gegner der Pflichtmitgliedschaft. Aber man kann sie auch ökonomischer gestalten. Und sogar der berühmte Kammerjäger Gerald Lorca hat einmal gesagt, ich glaube, er hat die Patentanwälte als Positivbeispiel immer genannt, dass die so sparsam einfach mit der Selbstverwaltung umgehen, keine übertrieben hohen Beiträge einheben, keine übertriebene Verwaltungsstrukturen geschaffen haben, sondern das einfach so machen, wie man es machen kann. Ich finde die Pflichtmitgliedschaft vor allem, muss ich ehrlich sagen, bei der Arbeiterkammer wichtiger als bei der Wirtschaftskammer, weil es da einfach auch ein Ungleichgewicht gibt bei den Arbeitnehmern und deren Vertretung natürlich insofern eine gewichtigere Rolle spielt, weil ein Unternehmen sich leichter behelfen kann als eine Einzelperson. Da gibt es auch wieder Gegenargumente, die man auch nicht völlig von der Hand weisen kann, die da lauten, es gibt Länder, bei denen man da einfach eine Opt-in-Möglichkeit hat und sobald ich ein arbeitsrechtliches Problem habe, kann ich da beitreten, bin halt dann für einige Jahre verpflichtet, dabei zu bleiben und die helfen mir dann trotzdem, auch wenn ich vorher nicht Mitglied war. Ja, gibt's alles. Man muss natürlich auch sagen, da verliert man dann große Strukturen, weil natürlich etliche Leute austreten werden und da bricht dann auch eine Finanzierung weg, da brechen dann Strukturen weg. Braucht man all diese Strukturen? Das sind alles politische Verhandlungsgeschichten, oder? Viele Leute gehen sicher gerne in eine Arbeiterkammerbibliothek. Ist das eine ureigene Aufgabe einer Arbeiterkammer im 21. Jahrhundert? Darüber kann man sicher streiten. Aber in Zeiten, wo andere, sag nicht andere, aber sondern Gebietskörperschaften vielleicht ihre Finanzierung für solche Dinge wie Bibliotheken eher zurückfahren, ist es dann vielleicht wieder wichtig, dass es das gibt. Das sind Diskussionen, wo ich jetzt selber kein endgültiges Urteil treffen möchte, aber sagen wir mal so, die Strukturen im Kammerbereich sind sicher noch fetter als im staatlichen Bereich, also in der Hoheitsverwaltung des Bundes und der Länder. Da gibt es schon immer so viele Spassetteln. Und man muss natürlich auch Dinge ansprechen wie horrende Zusatzpensionen etc., die es sowohl in den Arbeiter- als auch in den Wirtschaftskammern gibt. Oder Parteienförderungen, wo man sich auch darüber fragen kann, ob die in dem Ausmaß da und dort notwendig sind. Da könnte man sicher zurückfahren, ohne dass die Republik in Flammen aufgeht.
Man bezeichnet die Sozialpartnerschaft ja oft auch als eine Art Schattenregierung, weil da auch die Ressourcen sind, um Gesetzesvorschläge ganz konkret zu unterbreiten. Und wenn Verhandlungen geführt werden, zu sagen, vor allem in der Begutachtungsphase, man hätte hier einen Alternativvorschlag, der auch sehr gut ausgearbeitet ist, weil ja die WKO oder WKÖ in ihren einzelnen Teilbereichen auch entsprechende Ressourcen hat und Journalisten hat und Experten haben und dann einfach sagen kann, schaut her, wir haben was Besseres und wir haben das schon ausgearbeitet. Wollt ihr das nicht einfach nehmen?
Ja, insgesamt ist sicher mehr Schatten als Regierung. Also ich hätte jetzt diese überbordende Quantität und Qualität in der Logistik nicht bemerkt.
Was auch spannend ist, hast du gewusst, ich habe nämlich immer gedacht, dass Coaching und wenn sich jemand als Coach bezeichnet, dass das ja eben keine geschützte Marke ist, jeder kann ein Coach sein, sie sind aber trotzdem Kammermitglieder, weil ich habe mich dann gefragt, wann wird man Kammermitglied oder nicht und warum bin ich kein Kammermitglied, weil ich halte ja öfters Vorträge oder schreibe eben manchmal, aber doch Bücher.
Jurist
ist aber kein Kammermitglied. Wie bitte?
Jurist sein ist ein freier Beruf.
Ja, beziehungsweise anscheinend ist sogar bei der Gewerbeordnung explizit auch Vortragstätigkeit ausgenommen.
Na Gott sei Dank.
Fällt allein deswegen schon nicht in die Kammermitgliedschaft. Aber was darunter fällt, ist ein Coach, weil einerseits ist man entweder Unternehmensberater, wenn man Coaching macht im Rahmen von Unternehmensschulungen, oder man ist ein Lebens- und Sozialberater und nennt sich nur Coach und dann fällt man auch in die Kammermitgliedschaft.
Genauso wie Energetiker. Also man muss nicht mal wirklich was machen, um in die Kammer hineinzufallen. Das ist auch spannend.
Nichts Wirksames zumindest, ja. Ja, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Ja, Interessensvertretung. Schöne Unterscheidung zwischen laufender Interessensvertretung, also das ist Monitoring, da schaut man, was passiert denn, was die eigenen Interessen betreffen könnte, und anlassbezogen eben immer dann, wenn eine Regierung neue Gesetze plant oder auf EU-Ebene neue Richtlinien oder Verordnungen geplant werden.
Bist also, du wirklich nicht reagiert. Mit dem Ruck verwandt?
Nein, ich habe da einfach nur meine Notizen, ich habe mir ein paar Notizen gemacht, weil ich mir einfach dachte,
was
ich habe jetzt nicht geplant, eine
Kammernfolge
zu machen.
In deinem Regal hinten, Ralf.
Ich weiß nicht, wovon du redest. Das ist eine pure Erfindung. Dieser Podcast hat kein Video und ich werde das herausschneiden und ich bitte dich nie wieder von diesen 500-Euro-Scheinen zu sprechen. Ja, und dann auch habe ich mir noch aufgeschrieben, eine weitere schöne Unterscheidung. Aktivthemen. Zum Beispiel Bürokratieabbau, das war ein ganz wichtiges Thema bei unserem Treffen.
Ja, aber jetzt,
gegen Abwehrthemen.
Aber jetzt sind wir schon ein bisschen in der Absurdität drin. Nicht? Ich meine, bei allem Willen meinerseits, die Kammern in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen,
da
würde sich meine Seele von meinem Körper abspalten, wenn ich das ernst nehmen würde, dass die Wirtschaftskammer über Bürokratieabbau spricht.
Vielleicht sollten wir auch ein, zwei Worte zur Arbeiterkammer sagen. Da ist nur das Problem, dass mein Besuch ein bisschen länger her ist. Also ich habe das nicht mehr so gut parat. Aber bei dem Besuch war die Bibliothek der Arbeiterkammer wirklich Thema, ja? Die wurde auch herausgestrichen, dass man eine eigene Bibliothek hat, die auch offen steht, der Öffentlichkeit, und auch Studenten und Studentinnen herzlich eingeladen sind, in der Bibliothek der Arbeiterkammer in einem wunderschönen Gebäude im 50er-Jahres-Stil. Das hat mich ein bisschen erinnert an das Wien-Museum vor dem Umbau. Angenehme Lernatmosphäre. Und das war auch da Thema bei der Arbeiterkammer wiederum. Die Arbeiterkammer ist ja viel jünger als die Wirtschaftskammer.
Ja, die Arbeiterkammer ist eine Errungenschaft der Republik.
Ja, und die Wirtschaftskammer geht ja noch zurück aufs Zunftwesen. Und
übrigens,
für Handelskammern.
Ja, die Handelskammern, genau. Übrigens besonders schön finde ich, dass dann mit dem Dollfussputsch 1933-34 die Arbeiterkammern nicht abgeschafft, sondern gleichgeschaltet wurden. Und das, da sehen wir wieder, dass alle Leute, die Verwaltungsreformen versprechen, auch wenn sie im Rahmen einer faschistischen Diktatur stattfinden sollen, dann am Ende des Tages immer die Strukturen bewahren, die vorher da sind, weil man diese Strukturen ja mit eigenen Ideen und vielleicht auch mit eigenen Leuten befüllen kann.
Das sieht man ja gerade in den USA, da gibt es das FBI immer noch. Und es gibt das Department of Homeland Security immer noch. Und es sitzen einfach nur andere Leute, die andere Dinge tun und denken. Aber die Institutionen als solche, manche sind schon abgeschafft worden wahrscheinlich. Also alle, die irgendwie per se böse sind, hat der Elon Musk, glaube ich, wirklich radikal eliminiert. Aber viele andere wurden einfach entweder umbesetzt oder, wenn ich denke an das Verteidigungsministerium, umbenannt. Ja, das ist jetzt das Department of War. Wir sind wieder zurück in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, weil da haben die ganzen Ministerien noch Kriegsministerien geheißen. Mit den USA reisen wir gerade in diese Zeit zurück. Pete Hegseth ist Secretary of War.
Ja, diese komischen Benennungsgeschichten haben mich immer etwas verwirrt. So wie das günstiger Stromgesetz oder billiger Stromgesetz oder wie es dann am Ende des Tages geheißen hat. Das ist auch, geht so ein bisschen in diesen Amerikanismus hinein, oder? Ich meine, bei der EU ist es noch halbwegs witzig, die suchen sich immer so Akronyme, die irgendwie passen. Aber ja, wenn man glaubt, dass man es so besser verkaufen kann.
Bei der Arbeiterkammer war es insofern interessant, dass es ein bisschen praxisnäher war, dadurch, dass wir auch relativ viel im Gebäude waren. Und das haben die Studenten dann vielleicht, ich hoffe zumindest, das ist ja immer das Problem, ich komme mir auch vor, das muss ich sagen, manchmal ein bisschen wie ein Lehrer. Und ich erinnere mich dann, wie ich dann noch als Schüler war und der Lehrer ist vielleicht motiviert und hört total emsig zu und ich selber mit halbem Ohr, und ein, zwei Sachen habe ich mir vielleicht gemerkt, aber eigentlich habe ich an ganz andere Dinge gedacht. Und jetzt habe ich ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt die späte Rache, dass einige meiner Lehrer von damals sich denken, schau, jetzt weißt du, wie das für uns war. Man macht eine Exkursion, denkt sich was dabei und ich bin mir nicht immer sicher, wie viele es wirklich interessiert. Ich hoffe natürlich immer alle, aber ich muss auch damit leben, wenn es vielleicht nur die Hälfte oder vielleicht sogar weniger so richtig interessiert.
Da ich immer ein schrecklicher Streber war, kann ich das nicht nachvollziehen. Habe dir mal von meinem Besuch in der Wien-Bibliothek erzählt, in der Wien-Woche.
Bitte.
Da war ich 17. Jetzt muss ich kurz rechnen, wann das war. Das muss also so 2003 um den Dreh herum gewesen sein. Da waren wir eben mit der Schule auf Innwoche und dann hat es einen freien Abend gegeben, an dem man entweder zum Eishockeyspiel gehen konnte, der Vienna Capitals gegen, ich glaube, es war damals noch die VEU, oder man kriegt eine Führung in der Wien-Bibliothek, die damals relativ neu war, die da eben bei der U6...
Am Urban-Lorenz-Platz.
Ja, genau, aber der U6 ist, oder? Und Burggasse Stadthalle. Ja, ist die, ja.
Korrekt.
Auf jeden Fall, am Ende des Tages waren dort drei Lehrer bei dieser Führung und ich. Und den Lehrern war das sehr peinlich. Ich glaube, es wäre ihnen lieber gewesen, wenn gar kein Schüler dabei gewesen wäre. Dann hätten sie es irgendwie besser verkaufen können. Auf jeden Fall hat der Typ, der die Führung gemacht hat, dann irgendwann gefragt, was ich angestellt habe, dass ich dabei sein muss, weil er davon ausgegangen ist, dass irgendwer hat ihm gesagt, dass er das Eishockeyspiel als Alternative gegeben hat und er ist davon ausgegangen, dass ich mit dem Bibliotheksbesuch bestraft werde, weil er der Einzige war, der dort ist. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ich habe ein absolutes Nichtinteresse an Sport. Vielleicht, wenn es irgendeinen anderen Besuchstermin gegeben hätte, wäre ich vielleicht auch nicht in die Bibliothek gegangen, aber sie war mir auf jeden Fall lieber als das Eishockeyspiel. Aber ja, es war sehr amüsant.
Ich war in meinem Leben zweimal bei Eishockeyspielen, auch von den Capitals, aber das liegt daran, dass mein bester Freund oder einer meiner besten Freunde, nicht, dass irgendwer beleidigt ist, von dem ich aber auch Trauzeuge bin, ein riesiger Fan ist vom KAC und ich war dann bei einem Capitals-Spiel, habe null Ahnung von Eishockey, aber ich habe mitgeschrien, rot wie Blut und weiß wie Schnee, das sind die Farben vom KAC.
Ja, schön. Das ist die alte Arch-Nemesis der VEU übrigens, der KAC. Aber das weiß ich auch nur aus den 90er Jahren, als mein Bruder sich sehr für Eishockey interessiert hat und die mich eher weniger.
Wir werden noch nicht weiter über Eishockey sprechen, weil wir nicht mehr dazu wissen oder sagen können. Ich finde aber, wir sollten jetzt trotzdem, weil wir so viel über die Arbeiterkammer eben nicht, ja, sondern so viel gesprochen haben über die Wirtschaftskammer, sollten wir schon noch ein bisschen über die Arbeiterkammer sprechen, Moritz. Was fällt dir denn ein bei der Arbeiterkammer, während ich jetzt verzweifelt nach dem Wikipedia-Eintrag suche, damit ich ein paar Facts zur Arbeiterkammer zum Besten geben kann?
Was möchtest du über die Arbeiterkammer wissen? Wie gesagt, es gibt 9 davon. Die in Wien hat auch die Funktion der Bundesarbeitskammer. Die Arbeiterkammer vertritt Arbeitnehmerinteressen. Es sind alle unselbstständig Beschäftigten drinnen, mit Ausnahme derjenigen, die im öffentlichen Dienst sind. Was kann man auch über die Arbeiterkammer sagen? Nimmt Beratungstätigkeiten wahr. Die Wahlen sind deutlich weniger kompliziert als die zur Wirtschaftskammer. Die haben ein Verhältniswahlrecht, aber glaube ich ohne Sperrklausel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also da können auch Minilisten einzelne Sitze drinnen haben. Alle Arbeiterkammern sind rot, außer die in Vorarlberg und Tirol.
Was sehr viel über Vorarlberg und Tirol sagt.
Ja, und die Schwester eines früheren Chefs von uns ist, glaube ich, war mal Vizepräsidentin einer Arbeiterkammer in Kärnten, wenn ich mich richtig erinnere.
Ich musste an unseren früheren Chef oder unsere frühere Arbeitsstelle auch denken, wie wir vorhin gesprochen haben über Kollektivverträge, weil wir Addendum, was waren wir da? Wir hatten doch so einen lustigen Kollektivvertrag, der überhaupt nicht zu uns gepasst hat. Was war der Filmschaffende oder irgendwas?
Keine Ahnung, sie haben sich halt irgendwas ausgesucht. Natürlich Kollektivverträge sowieso des Teufels sind, aber man muss sie halt dann aussuchen.
So wie Betriebsräte.
Ja, es soll ja.
Es gab nie einen Addendum
doch,
Betriebsrat, aber wir haben regelmäßig mit dem Gedanken gespielt, einen zu gründen.
Wir waren nur alle
einfach
zu
nur
faul.
Aus Jux und Tollerei oder Fleiß.
Aber es hat eine Nachbarskatze gegeben, die regelmäßig über die Mauer geklettert ist und die hat von uns allen den liebevollen Namen Betriebsrat bekommen, hat aber eigentlich Polly geheißen, Friede ihrer Asche.
Ein unfassbar süßes Tier.
Genau, aber es soll ja auch Medien geben,
Schwarz.
Ja, die zum Beispiel im PR-Kollektivvertrag drinnen sind, obwohl sie Medienarbeit machen. Marketing hast du.
Ich habe mir jetzt ein bisschen angeschaut, das Arbeiterkammergesetz. Das ist auch ein schönes Gesetz, ja. Ganz am Anfang sieht man nämlich schon die Aufgabenstellung, also genau das, was du angesprochen hast. Die Kammer für Arbeiter und Angestellte und die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte sind berufen, die sozialen, wirtschaftlichen, beruflichen und kulturellen Interessen der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu vertreten und zu fördern. Das ist doch schön. Inklusive eigenem Wirkungsbereich ist auch gleich drin in Paragraph 4.
Ja, nämlich die Kammern haben, wie auch die Gemeinden, einen eigenen und einen übertragenen Wirkungsbereich. Und der eigene Wirkungsbereich ist quasi das, was in der Gemeinschaft verwirklicht werden kann und dort am besten aufgehoben ist. Und der übertragene ist der, den sie von Ländern und Bund oben drauf kriegen quasi und für die erledigen. Das ist ein bisschen wie die mittelbare Bundesverwaltung, die ich vorher nicht erklären wollte, wo die Länder für den Bund Verwaltung machen, da machen quasi dann die Kammern für den Bund Verwaltung oder für die Länderverwaltung und die Gemeinden. Und im Rahmen dieses übertragenen Wirkungsbereiches gibt es aber eben auch ein Weisungsrecht dann derjenigen, die das übertragen, und die können dann da auch Einsicht nehmen. Übrigens auch im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes interessant, weil es da nämlich für die nicht territoriale Selbstverwaltung, das sind eben die Kammern, eine besonders schöne Ausnahmeregelung gibt, dass sie nämlich nur auf Anfragen von eigenen Mitgliedern antworten müssen. Das ist für die Arbeiterkammer wahrscheinlich kein großes Thema. Für die Wirtschaftskammer ist das schon sehr angenehm.
Sie hat über 4 Millionen Mitglieder übrigens.
Weil die wenigsten Journalisten Mitglieder der Wirtschaftskammer sind. Aber in den Bereichen, in denen die Wirtschaftskammer im übertragenen Wirkungsbereich tätig ist, fällt sie auch unter das IFG. Und zwar
Informationsfreiheitsgesetz.
Genau, und das Informationsfreiheitsgesetz in dem Sinn, dass nicht nur ihre Mitglieder anfragen dürfen, sondern eben auch zum Beispiel Journalisten.
Wir werden heute nicht über Transparenz sprechen, und wenn, dann nur am Ende, wenn ich dich zu aktuellen Entwicklungen frage. Das sind ein paar Beispiele für den eigenen Wirkungsbereich, und ganz am Anfang steht das, was ich auch bei der Wirtschaftskammer Österreich schon erwähnt habe: Stellungnahmen zu Gesetzesentwürfen und Gesetzesvorhaben abgeben und den gesetzgebenden Körperschaften Berichte und Vorschläge zu erstatten, den Verwaltungsbehörden Vorschläge und Berichte zu erstatten, zu Verordnungsentwürfen Stellung zu nehmen und auf sonstigen Gesetzen vorgesehene Weise an der staatlichen Verwaltung teilzunehmen. Also teilnehmen, das heißt nicht, dass sie, sie deswegen der Formulierung von dem Satz, sie sind dazu berufen, teilzunehmen und dazu berufen, Stellung zu nehmen. Ja. Können wir noch anschauen. Bei allen Maßnahmen und Einrichtungen sollen sie mitwirken, die das Arbeitsverhältnis betreffen oder die zur Hebung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Arbeitnehmer und ihrer Familien beitragen. Und sie sollen Einrichtungen, die diesen Zwecken dienen, schaffen, verwalten oder unterstützen. Wäre das sozusagen das Momentum-Institut? Kann man das als eigenen Wirkungsbereich definieren und damit rechtfertigen?
Das ist sicher eigener Wirkungsbereich, wenn es irgendwas ist. Also es gehört ja nicht dorthin. Also wenn sie es im Rahmen der Arbeiterkammer machen würden, könnte man es machen. Aber du hast es schön vorgelesen, es ist alles sehr schwammig. Man kann da so gut wie alles drunter subsumieren, außer vielleicht den Bau von Atombomben. Arbeiterkammerbibliothek gehört natürlich auch.
Dürfen wir auch nicht wegen dem Staatsvertrag.
Ja, stimmt. Aber fällt die Arbeiterkammer unter die Verpflichtungen des Staatsvertrags? Ja, weil Staatsverträge natürlich die gesamte staatliche Verwaltung binden. Aber, was wollt ihr sagen? Die Arbeiterkammerbibliotheken fallen zum Beispiel unter diesen kulturellen Aspekt, der da gehoben werden soll. Also man kann natürlich vieles und alles drunter subsumieren. Ob jetzt alles sinn- und zweckvoll ist, ist die nächste Frage, aber auch da gibt es natürlich demokratische Institutionen in der Arbeiterkammer mit leider sehr, sehr niedriger Wahlbeteiligung, was natürlich auch dann irgendwann ein Legitimationsproblem werden kann, aber die werden eigentlich dazu berufen, darüber zu entscheiden. Ja.
Manchmal funktioniert es ja auch besser, wenn weniger mitgeredet wird oder wenn weniger gewählt wird oder wenn weniger Leute mitwählen. Ich bin in letzter Zeit ein bisschen skeptisch, was diese Überdemokratisierung angeht. Aber vielleicht ist das auch einfach der Trend aus den USA, der bis in mein Hirn rüberschwappt.
Nein, ich glaube, das ist die Wirtschaftskammer, die dich jetzt zum Ständestaatler macht.
Es war nicht alles schlecht unter dem Ständestaat. So, ich möchte den eigenen Wirkungsbereich, ich werde das auch nicht zensieren, ich möchte den eigenen Wirkungsbereich,
wenn da wer, gecancelt wird, dann bitte der Ralf und nicht ich.
Das war natürlich hochsarkastisch gemeint. Bitte mich nicht aus dem Kontext heraus zitieren. So, ich möchte weiter vorlesen vom eigenen Wirkungsbereich, weil ich das einfach schön finde. Weil wir reden immer über Sekundärquellen und wir reden immer über diese Dinge. Ich habe das auch einmal mir beim Zuschauen bei der ZIP2 gedacht. Das möchte ich kurz als Feedback eines interessierten Zusehers sagen. Da wird immer ganz viel Wissen vorausgesetzt bei vielen Beiträgen. Man muss ungefähr wissen, was die Arbeiterkammer ist oder was damals mit dem Herrn Schmidt, was war das nochmal? War das Kofag? Was hat er da geleitet? Diese Geldbörse der Republik.
Also die früher, die ÖBAG.
Die ÖBAG, genau.
Nicht Kofag, oder ÖBIP, oder wie sie damals auch immer geheißen hat, die frühere ÖIAG.
Genau, und da hat der Beitrag aber nicht erklärt, was das eigentlich ist. Also man musste schon das Vorwissen haben, um das einzuordnen und einordnen zu können. Und ich selber erwische mich ja auch dabei, dass ich mir dann manchmal, und das ist halt das Gute, wenn man einen Kurs unterrichtet, man muss sich dann manchmal mit den Primärquellen oder wenn man einen Podcast mit dir hat, mit den Primärquellen wieder auseinandersetzen und sich mal denken, okay, was steht denn da eigentlich wirklich im Gesetz drin? Weil ich muss zugeben, das Arbeiterkammergesetz habe ich mir bis vor 10 Minuten noch nie angeschaut und finde das gerade ganz nett. Deswegen möchte ich noch die anderen Dinge im eigenen Wirkungsbereich kurz vorlesen. Was da nämlich auch noch steht, ist, dass die Arbeiterkammer dazu berufen ist, also die Arbeiterkammern sind dazu berufen, in Angelegenheiten der Bildung, der Kultur, des Umweltschutzes, des Konsumentenschutzes, der Freizeitgestaltung, des Schutzes und der Förderung der Gesundheit, der Wohnverhältnisse und der Förderung der Vollbeschäftigung Maßnahmen zu treffen und Einrichtungen zu schaffen, zu verwalten oder zu unterstützen.
Also ein Schwimmbad.
Dann, ja, wieso nicht? Dann auch noch an Maßnahmen der Wirtschaftsverwaltung, insbesondere an der Festsetzung von Preisen für Erzeugnisse oder Dienstleistungen jeder Art und an Wettbewerbsregelungen mitzuwirken.
Das ist die Mitgliedschaft in der Lohn- und Preiskommission, entschuldige, wenn ich da unterbreche. Der arme Ralf muss nämlich immer mitschreiben, wann ich ihn unterbreche und heute schreibt er viel mit. Das tut mir leid.
Ja, ich schreibe nämlich immer mit, weil ich dann mich
die Tonspur kurz versetzt.
Leiser stelle, damit man dich gut hört.
Ja. Du bist so großzügig.
Dann soll sie auch wissenschaftliche Erhebungen und Untersuchungen, die die Lage der Arbeitnehmer betreffen, durchführen oder sonst daran mitwirken. Oder man muss immer im Plural, es ist ja immer im Plural gedacht. Also die Arbeiterkammern sollen das alles tun, aber man kann pauschalisieren. Ich hoffe, ich trete da niemanden auf den Schlips, auch die Arbeiterkammer sagen. So, finde ich zumindest. Dann soll sie auch, oder sollen sie über alle die Interessen der Arbeitnehmer betreffenden Angelegenheiten informieren, die Interessen der Arbeitnehmer in internationalen Beziehungen, das ist ja vielleicht für mich ein Job. Durch Gutachten, ja, Gutachten, her damit. Vorschläge und sonstige gesetzliche Mitwirkungsrechte wahrnehmen, sowie die Beziehungen zu ausländischen und internationalen Organisationen und Körperschaften pflegen. Es gibt nämlich auch die IAO oder ILO, die International Labour Organization. Die ist älter als die UNO, die stammt aus dem Jahr 1919. Ist auch so ein Post-Erster Weltkriegsprodukt und die hat übrigens einen wunderschönen Friedensbegriff in der Präambel. Den möchte ich jetzt aber auch kurz vorlesen. Wenn wir schon bei internationalen Organisationen im Zusammenhang mit Arbeit sind, da möchte ich ganz kurz aus der Verfassung von der ILO vorlesen, weil das eben so schön ist.
Macht es, die Arbeiterkammer soll auch was kriegen für ihr Geld.
Ja, das war auch ein sehr netter Besuch. Da hat der Jurist von der Arbeiterkammer uns eine sehr schöne Einführung gegeben, der Ludwig Dworschak, der zufälligerweise auch, als ich noch in der Schule war, in der Rainergasse, der Schulsprecher war. Der hat das auch sehr, sehr nett gemacht, möchte ich an der Stelle noch einmal betonen. Ja, so, Präambel von der Constitution of the International Labour Organization ist doch wunderschön. Whereas universal and lasting peace can be established only if it is based upon social justice. Also Friede geht nur mit sozialer Gerechtigkeit. And whereas conditions of labor exist involving such injustice, hardship and privation to large numbers of people as to produce unrest so great that the peace and harmony of the world are imperiled, and an improvement of those conditions is urgently required, as, for example, by the regulation of the hours of work, including the establishment of a maximum working day and week, the regulation of the labor supply, the prevention of unemployment, the provision of an adequate living wage, the protection of the worker against sickness, disease and injury arising out of his employment, the protection of children, young persons and women, provision for old age and injury, protection of the interests of workers when employed in countries other than their own, recognition of the principle of equal remuneration for work of equal value, recognition of the principle of freedom of association, the organization of vocational and technical education and other measures. So lang wollte ich das jetzt gar nicht vorlesen, aber es ist trotzdem schön, weil das ist noch die Zeit. Gut, auch keine gute Zeit, da hat man noch Visionen gehabt. Ich meine, das war knapp nach dem Ersten Weltkrieg, muss man dazu sagen, aber wenn es mal wieder besser wird, dann wahrscheinlich nach einem Dritten Weltkrieg. Da kommen dann wieder die großen Ideen, weil man den Vierten Weltkrieg verhindern will, so wie man ja auch mit der UNO den Dritten Weltkrieg verhindern wollte.
Also ein kleiner Weltkrieg kehrt wieder her.
Na, ich will das nicht, aber manchmal habe ich das Gefühl, die Leute brauchen das.
Anscheinend sehnen sich manche danach. Du bist dieser Völkerrechtler, der davon profitiert, wenn irgendwo ein Malaise los ist in der Welt. Das möchte ich bitte mal anmerken. Und kann irgendwer bestätigen, dass der Ralf Janik nicht in Venezuela war vor kurzem oder im Iran oder sonst irgendwo und da mit Pamphleten herumgegangen ist und irgendwas angezettelt hat, nur damit er wieder einen ZIP-2-Auftritt kriegt?
Ich war vor 10 Jahren im Iran. Aha. Das gebe ich auch gerne zu. Es war sehr interessant, war auch der Grund, warum die Einreise später dann nach Israel und in die USA ein bisschen komplizierter war als notwendig. Aber ansonsten, in Venezuela war ich nie, da würde ich mich nicht hintrauen. Sicher durchaus gefährliches Pflaster. Das nächste, was ich drangekommen bin, war, einmal war ich in Mexiko und einmal in Argentinien. Aber Venezuela ist auf meiner Landkarte ein unbereister Fleck.
Und wenn du im Iran warst, warum gehst du jetzt nicht demonstrieren?
Und warum schreibe ich nicht auf Twitter? Also ich habe eh geschrieben, wie schlimm das alles ist. Ich habe auch heute ein Interview für Deutschlandfunk Kultur dazu gegeben, weil es fällt genau in mein Dissertationsthema, nämlich Regimewechsel im Völkerrecht und Regime Change und vor allem von außen herbeigeführter Regime Change. Kurz Zusammenfassung, von außen herbeigeführter Regime Change funktioniert so gut wie nie. Und wenn, dann nur, wenn ein Land komplett am Boden ist. Die beiden Lehrbuchbeispiele für einen funktionierenden von außen herbeigeführten Regime Change sind Nazi-Deutschland bzw. Deutschland nach der Nazi-Zeit und Japan nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das dritte interessante und jetzt wieder relevante Beispiel ist Panama nach 1989. Das muss man schon sagen, nachdem die USA den Noriega entfernt haben, den sie aber davor massiv finanziell unterstützt haben, die CIA, da haben sie noch gebraucht für den Krieg, den die USA ja auch geführt haben bzw. unterstützt haben von den Contras gegen die Sandinistas. Und da haben sie den Noriega gebraucht, obwohl er ein Drogenbaron war und jeder das wusste und haben ihm auch sehr viel Geld gegeben. Später haben sie ihn fallen lassen und dann eben entführt und auch vor Gericht gestellt. Das ist ja die große Parallele zu Maduro. Der langen Rede kurzer Sinn, man muss trotzdem sagen, Panama hat sich nach Noriega relativ gut entwickelt.
Wie hat das eigentlich in Grenada funktioniert? Ich kenne immer nur diesen Interventionismus von Reagan in Grenada, aber hat sich das danach dann gebessert oder war das auch eher ein Flop?
Meine Maxime ist, bevor ich was Falsches sage, sage ich nichts. Ich kann dir auch die Intervention 1983 runterdeklinieren, die ist nämlich insofern interessant, weil die USA sich da berufen haben auf eine angebliche Einladung von einem Repräsentanten, der noch von der alten britisch geprägten Verfassung übrig war, der aber keinerlei Regierungsfunktionen hatte. Und die USA haben gesagt, der hat uns eingeladen zu intervenieren, wir haben eh eine Rechtsgrundlage, war natürlich völliger Schwachsinn. Das ist so, wie wenn du in Österreich intervenierst, weil irgendein Wirtschaftskammerdelegierter in einem Auslandsbüro gesagt hat, bitte helft uns, die Regierung loszuwerden. Also es war jemand, der zwar irgendwo in der Verfassung irgendwo vorgesehen war, aber sicher nicht die Kompetenz beziehungsweise Zuständigkeit hatte, einen anderen Staat einzuladen, militärisch zu intervenieren. Paul Scoon hieß der.
Und auch damals hast du nicht demonstriert, möchte ich nur anmerken.
Das stimmt, ich habe 1983 nicht gegen die US-Intervention in Grenada demonstriert und auch nichts auf Twitter oder Blue Sky dazu geschrieben. Schande über
mein Haupt. Da soll man mal die Fragen stellen, möchte ich ehrlich sagen, ja? Von diesem Wirtschaftskammer-günstigen Janik.
Das ist wirklich eine aus dem Ruder gelaufene Folge. Gibt es noch irgendwas, was wir zur Arbeiterkammer erwähnen sollten?
Im Gegensatz zu den ganzen anderen Folgen, die immer so geplant und konzise sind. Mir fällt nichts mehr ein.
Dann werde ich noch ganz kurz, ich meine, ist auch ein sehr langes Gesetz, aber nur kurz erwähnen, Überwachung von Arbeitsbedingungen. Und das wollte ich ja vorher noch sagen. Das war, glaube ich, schon spannend für die Studenten und Studentinnen. Das hast du bei der Arbeiterkammer ein bisschen besser gesehen, aber es ist einfach deswegen, weil halt dort sehr viel mehr von dieser Art von Arbeit passiert. Du hast einfach sehr viele Leute gesehen, wo du gewusst hast, die sind gerade da für einen Beratungstermin, weil sie am Arbeitsplatz Probleme haben beispielsweise oder sonstige Rechtsberatungstermine oder andere Beratungstermine. Und das haben sie halt hautnah mitbekommen. Deswegen, egal wie viel man in der Theorie liest, wenn man dann mal vor Ort ist und einfach so das Tagesgeschäft mitbekommt und sieht einfach, wer die Leute sind, die die Dienstleistungen von der Arbeiterkammer in dem Fall in Anspruch nehmen, das fand ich einfach sehr interessant und auch, glaube ich, für die Studenten wichtig, einfach mal das zu sehen. Das eine ist, ob du jetzt von mir einen Artikel bekommst zur Sozialpartnerschaft und ich habe ihnen auch gesagt, sie sollen einen Wikipedia-Eintrag zur Arbeiterkammer lesen. Bevor wir zur Wirtschaftskammer gegangen sind, habe ich ihnen auch den Wikipedia-Eintrag zur Wirtschaftskammer geschickt. Aber es ist einfach trotzdem was anderes, vor Ort zu sein. Und deswegen mache ich diese Exkursionen sehr gerne. Ich war auch bei der Präsidentschaftskanzlei, ich war auch im Parlament. Ich gehe noch zur Industriellen Vereinigung und zur Europäischen Kommission.
Präsidentschaftskanzlei hat wahrscheinlich ein bisschen weniger Parteienverkehr. Aber ich war auch schon mal bei der Arbeiterkammer, weil ich mich nämlich beraten habe lassen zum Thema Karenz, meine Frau und ich. Weil nämlich das Thema Karenz dermaßen diffizil und komplex ist, dass ich mir schon schwer tue damit und ich mir nicht vorstellen kann, wie jemand, der sich vielleicht nicht sein ganzes Leben lang mit Bürokratie beschäftigt, der irgendwie zurande kommen sollte. Es ist wirklich nicht sehr einfach. Und in Vorarlberg hast du dann noch einmal zusätzlich die Thematik, dass ja viele Leute Grenzgänger sind und dann sehr häufig, also ich glaube sogar in 3/4 der Fälle, der Mann in Liechtenstein oder der Schweiz arbeitet und die Frau in Vorarlberg arbeitet, weil sie da auch den besseren Grenzanspruch hat. Aber wie ist es dann mit ihm und ihr und grenzübergreifend und Ding und Dang? Also da bin ich den Leuten nicht neidig drum um diese Debatten. Es ist schon schwierig genug, wenn beide in Österreich arbeiten.
Und welches Modell habt ihr jetzt gewählt?
Naja, man hat es ja entkoppelt. Oder früher hat es dieses Zwei-Jahres-Modell mit dieser quasi Grundsicherung gegeben oder dieses 12-Monats-Modell und dann 12+2. Und jetzt ist ja so, dass du das Finanzielle so wählen kannst und trotzdem länger gehen, aber dann kriegst du halt dann auch kein Geld mehr. Also das Gehaltsabhängige war immer das Kürzere und da hat man dann quasi besser gekriegt, aber halt nur für kürzer. Und jetzt kannst du halt die Länge und die Bezahlung unabhängig voneinander modellieren. Und wir haben uns, wie jeder, der, wie soll ich das nicht überheblich ausdrücken, wie jeder, der halt ein Akademikergehalt zum Beispiel hat, für das gehaltsabhängige Modell entschieden und dann dieses 12+2 Karenzding und ich gehe jetzt dann im April auch in Karenz, Mitte April. Aber der Unterschied von der Karenz zum Papamonat ist zum Beispiel, dass man bei der Karenz in Geringfügigkeit dazu verdienen durfte, beim Papamonat aber nicht. Darfst du keinen Cent dazu verdienen, weil sonst musst du alles zurückzahlen. Deshalb habe ich zum Beispiel auch mein Plakat des politischen Systems damals offline genommen für einen Monat, weil wenn da irgendwer ein Plakat gekauft hätte, hätte was dazu verdient, hätte gegen das Gesetz verstoßen. Also es ist alles nicht sehr einfach und wenn man sich da beraten lassen möchte, dann kann man das bei der Arbeiterkammer machen.
Ich finde das auch immer sehr spannend, weil wenn ich diese Besuche mache, ich mich immer frage, was kann ich jetzt als Dankeschön mitnehmen? Also ist zum Beispiel ein Buch von mir schon zu viel, kommen dann in Richtung Bestechung, so ein Packerl Merci ist wahrscheinlich kein Problem, aber wenn es jetzt zum Beispiel ein teureres Buch ist, das man selber aber nicht kaufen muss, weil es von einem selber ist, ab welchem Zeitpunkt kommt man da in die Anfütterung oder ins Strafrecht vielleicht hinein? Auch bei dir ist das ja gar nicht unrelevant.
Es gibt 3K, die man da immer nennt, die Kaffeekuli klumpert. Dein Buch würde natürlich nicht unter klumpert fallen und wäre deshalb eine Anfütterung. Na, also man sagt immer so, ein 20-Euro-Wert ist da ein Richtwert. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Arbeiterkammern, auch der Wirtschaftskammern, sind natürlich Amtsträger im Sinne des Strafrechts, genauso wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des österreichischen Rundfunks. Das heißt, man kann sich anfüttern lassen und man kann auch jemand anfüttern. Das heißt, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung und Vorteilsannahme zur Beeinflussung heißen die Straftatbestände, genau. Ja. Und da geht es eben nicht darum, dass man ein konkretes Amtsgeschäft haben will und jemanden für etwas Bestimmtes besticht, sondern da geht es darum, dass man ihn sich gefügig macht, indem man ihn zum Beispiel wiederholt zu teuren Abendessen einlädt etc. etc. Und da spielt auch die Wiederholung eine gewisse Rolle. Also ich war mal bei einem Prozess, bei dem die WKStH das angeklagt hatte und da hatte ich so den Eindruck, dass wenn es jetzt in Summe unter 1000 Euro geblieben wäre, sie vermutlich eher nicht angeklagt hätten. Also das ist natürlich sind da die Grenzen für eine erfolgreiche Anklage vielleicht noch höher als das, was man so im Alltag empfiehlt, aber die Alltagsempfehlung ist 20 Euro wert.
Jetzt verwende ich deine Worte. Du sagst manchmal am Ende der Folge, wir sind ja doch noch immer ein Verfassungspodcast, beziehungsweise haben das im Namen. Wir müssen schon ein bisschen auch darüber sprechen, was sich hier getan hat. Nämlich einmal mehr ging es um eine Volksbefragung, dieses Mal in Salzburg, zu Esslink. Da hat der VfGH gesagt, die war unklar und deswegen oder damit einhergehend rechtswidrig, auch wenn das wohl keine Auswirkungen hat.
Übrigens spannend, in Vorarlberg hat es jetzt einen Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens zur Einleitung einer Volksbefragung. Ja, es ist komplex, es ist Vorarlberg gegeben und da hat die Wahlkommission entschieden, die Landeswahlbehörde, dass dieses Volksbegehren nicht zugelassen wird, weil die Fragestellung unklar sei. Ich muss jetzt ehrlich sagen, ich finde das schwierig. Also so unklar war die Fragestellung aus meiner Sicht nicht, aber man kann es natürlich auch argumentieren. Verwiesen hat man da ausdrücklich auf die jüngste Judikatur des Verfassungsgerichtshofes, der da eben strenge Maßstäbe ansetzt. Und man sieht halt, dass das halt auch in die andere Richtung ausschwenken kann, dass man dann halt den Leuten sagt, na, euer Volksbegehren schick mal haben, weil das ist die Fragestellung, können wir nicht brauchen, weil die ist nicht so eisern und rein, wie der Verfassungsgerichtshof das möchte. Also auch da, ja, natürlich ist es nicht gut, wenn eine Landesregierung eine Volksbefragung macht, in der drinnen steht, findet sie uns eh super, super. Andererseits, wenn es dann von unten kommt und dann halt vielleicht die Leute nicht die Logistik gelernt haben und vielleicht die Fragestellung für eine Volksbefragung wohlgemerkt auch noch dann ein bisschen offener stellen, dass man das dann auch abdreht, wenn man sagt, na, der VfGH ist halt ein eitler König. Ja, schwierig.
In Salzburg war ja die Formulierung nicht deswegen ein Problem, weil sie suggestiv war, auch wenn sie ein bisschen so suggestiv klingt. Ich lese kurz vor, soll das Land Salzburg darauf hinwirken, und da kommen wir jetzt zum suggestiven Teil, dass im Interesse der Verkehrsentlastung die Verlängerung der Lokalbahn bis Hallein, Klammer S-Link, als, nicht S-Link, sondern S-Link, als Teil einer Mobilitätslösung, die auch eine Stiegel- und eine Messe-Flughafenbahn vorsieht, umgesetzt wird. Aber das Problem dabei war weniger die Art der Formulierung, also die Suggestivfrage. Das hatten wir in der Vergangenheit in Kärnten. So dieses, wollen Sie eh keine die Landschaft verschandelten Windräder, die nichts bringen und nur Vögel töten? Das war hier nicht das Problem, sondern hier war das Problem, dass im Salzburger Volksbefragungsgesetz steht, dass Volksbefragungen ausschließlich Angelegenheiten der Landesverwaltung behandeln dürfen und die gestellte Frage, wie der VfGH betont hat, offen gelassen hat, ob damit nicht ein Tätigwerden des Landtags gemeint sein könnte, also des Gesetzgebers und eben nicht des Landes, also der Verwaltung.
Tja, oft hast du Pech. Es hat auch noch ein Erkenntnis gegeben zum Thema Personenstand. Da ist es um eine Person gegangen, die sich selbst als non-binär ansieht und die jetzt nach der Judikatur des Verfassungsgerichtshofs ihre Geschlechtsbezeichnung komplett streichen lassen kann.
Ja, so wichtig finde ich das Geschlecht in all diesen Dokumenten auch gar nicht. Aber das ist ein Thema, ein Fass, das ich jetzt nicht aufmache. Als allerletztes noch aus der kleinen Zeitung. Die Überschrift, ich habe sie dir geschickt, alleinstehende Frauen wollen das Recht auf künstliche Befruchtung, und dann hat sich eingeschlichen im ersten Absatz, das ist halt das Problem, der erste Absatz ist der, der am öftesten gelesen wird. Diese Woche, ist aber vom Oktober 2025, brachten 22 betroffene, Anführungsstrichen Solomütter, einen Antrag beim obersten Gerichtshof ein. Gemeint ist natürlich das Verfassungsgericht, also der Verfassungsgerichtshof. Ihr Ziel, auch alleinstehende Frauen sollen in Österreich den Zugang zu künstlicher Befruchtung haben, weil nach aktuell geltender Rechtslage muss man einen Partner, eine Partnerin, kann auch gleichgeschlechtlich sein, aber man darf eben nicht allein sein. Also man muss jemanden an seiner oder ihrer Seite haben. Alleine kann man nicht über den Umweg der künstlichen Befruchtung von Anfang an alleinerziehende Mutter werden. Und da versuchen jetzt Frauen über den Hebel des Rechts auf Privatleben, wird man das wahrscheinlich eben immer probieren, in diesen Fällen Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention, unter anderem die freie Lebensgestaltung. Ob das auch ein Recht mit sich bringt, alleine ein Kind zu haben, das ist eben jetzt die Frage, mit der sich der Verfassungsgerichtshof in nächster Zeit mal beschäftigen wird. Das ist sozusagen ein Follow-up zu der Freigabe vom sogenannten Social Egg Freezing, also dass es auch im Entscheidungsbereich der Frau liegt, ob sie Eizellen einfrieren und später verwenden will, auch wenn es vielleicht Druck von Arbeitnehmerseite geben könnte. Aber da steht die Autonomie der betroffenen Frau über derartigen Schutzbedenken. Hier ist es ein bisschen anders gelagert, weil die Frage eben ist, ob die Freiheit auch eine Freiheit ist, sich alleine, unter Anführungsstrichen, mit technischen Hilfsmitteln fortpflanzen zu können.
Angesichts der Judikaturentwicklung würde es mich nicht wundern, wenn der Verfassungsgerichtshof das auch so sehen würde. Ich habe übrigens, mich weil du es immer so gern vorliest, und ich habe letztens eine Liste gemacht mit schönen Fragestellungen aus Wiener Volksbefragungen, weil die eigentlich in den vergangenen Jahrzehnten immer sehr berühmt dafür waren, sehr suggestive Fragen zu stellen. Und ich möchte noch ein paar zum Besten geben, damit man sieht, in welche Richtung es halt vielleicht eher nicht gehen sollte, wenn man objektive Volksbefragungen durchführen möchte. Eine Volksbefragung, und ich habe jetzt leider kein Ja dazu, aber man kann sich's am Inhalt dann immer ausdenken. Die kommunalen Betriebe bieten der Wiener Bevölkerung wichtige Dienstleistungen, zum Beispiel Wasser, stimmt, Kanal, Müllabfuhr, Energie, Spitäler, Gemeindewohnbauten und öffentliche Verkehrsmittel. Sind Sie dafür,
wir haben das beste Wasser der Welt.
Sind Sie dafür, dass diese Betriebe vor einer Privatisierung geschützt werden? Nächste Frage. Soll wegen der sich bedrohlich verschlechternden Verkehrs- und Umweltsituation in Wien stadtweise folgende Volksbefragung durchgeführt werden? Und dann ist es, glaube ich, um Backpickeln oder so irgendwas gegangen. sind Sie für die Errichtung von 885 modernen und erschwinglichen Wohnungen in Wien-Penzing, wobei gleichzeitig mehr als 200.000 Quadratmeter Grünfläche, die den Wienerinnen und Wienern bisher nicht zugänglich waren, öffentlicher Grünraum werden sollen?
Ja.
Sind Sie dafür, dass sich die Stadt Wien am Milliardenprojekt eines neuen Konferenzzentrums bei der UNO-City endgültig nicht beteiligt und stattdessen die Hofburg als Konferenzzentrum ausgebaut wird?
Nein und ja.
Sind Sie dafür, dass die Arbeitsplätze durch Vorrang für die Stadterneuerung gesichert werden, zum Beispiel Wohnungsverbesserungen statt weiterer Stadtransiedlungen, Nahversorgung statt neuer Supermärkte außerhalb Wiens, mehr Grün statt Beton? Fragezeichen.
Ja.
Na siehst, alles richtig beantwortet, kriegst einen Preis und eine Gemeindebauwohnung.
Ich glaube, das ist ein guter Abschluss. Moritz, ich danke dir für eine weitere schöne Folge. Ich danke den Hörerinnen und Hörern, dass sie auch im Jahr 2026 dabei sind. Und ich danke dir auch dafür, dass wir uns all die schweren Themen in der Welt da draußen erspart haben und nur die mittelschweren, also die österreichischen Kammern, die Sozialpartnerschaft und ein bisschen, was damit so alles zusammenhängt, besprochen haben. In diesem Sinne, ein Ciao aus Wien.
Und ein Bussi-Papa aus Feldkirch.